Unser heutiger Gast ist eine lebende Legende. Er ist so bekannt, dass die Regierung bei ihm anruft, ein englisches Bier nach ihm benannt wird und in Australien Lieder über ihn gesungen werden. Es geht um Wheelie Conny. Und diese Folge, egal ob du den Namen schon mal gehört hast oder nicht, ist pure Motorrad-Lebensfreude. Und das angesichts dessen, dass er dieses Jahr seinen 8. Geburtstag feiert, nachdem er nach einem schweren Motorradunfall sogar schon mal kurzzeitig dem Tod ins Gesicht geschaut hat. Es geht um viele Schicksalsschläge, aber vor allem um ein ganz besonderes Herzensthema. Alles dazu in der heutigen Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Hey Freunde, falls ihr es verpasst habt, in diesem Jahr habt ihr noch die Chance für ein ganz besonderes Event. Am 22. und 23. Juni geht es mit uns und der Motor Racing School auf die Rennstrecke nach Most. Eine herausragende Gelegenheit, sich in einem sicheren Umfeld auszuprobieren und egal, ob du das erste Mal den Schritt wagen möchtest oder schon semi-professionell im Kreis fährst, das ist die Gelegenheit, in lockerer, freundschaftlicher Gemeinschaft mit uns Spaß zu haben. Buchen kannst du auf der Website der Motor Racing School oder du schreibst uns eine kurze Nachricht per E-Mail an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram und wir versorgen dich mit allen weiteren Informationen. Wäre doch extrem geil, wenn das klappt. Auf geht's! Und damit herzlich willkommen bei Gasgeflüster und heute eine ganz besondere Premiere, selbst nach 205 Folgen gibt es noch erste Male und heute ist eines davon und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Denn wir nehmen, wie soll man sagen, von Angesicht zu Angesicht auf. Das ist zwar schon öfters passiert, das aber in einem Hotelzimmer, das ist noch nie passiert. Das Hotelzimmer ist auch ein bisschen kleiner und kuscheliger, als wir das eigentlich ausgedacht hatten. Aber dann auch das erste Mal von Angesicht zu Angesicht mit einem Gast, einem ganz besonderen Gast, dazu kommen wir gleich. Und aber auch mit einer ganz speziellen Biermischung. Bevor wir aber über Gast und Biermischung reden, erstmal das herzliche Willkommen und nachträglich hier im Podcast auch nochmal herzlichen Glückwunsch an meinen Co-Host Michel. Michel, schön dich zu sehen und neben mir sitzen zu haben.
Ja, Jan, vielen Dank, dass du hier nochmal den Geburtstag mit hochholst. Ich hatte ein paar sehr schöne Tage und wir werden auch nicht eine Premiere, aber einen Abschluss feiern, nachdem wir hier unseren Gast interviewt haben. Denn wir hatten es in der letzten Folge ja schon angedeutet, ich werde ein Jahr komplett auf Alkohol verzichten und ich habe mir aber quasi extra dieses Datum mit unserem Gast ausgesucht, damit wir hier nochmal schön den Schlusspunkt setzen können. Und ihr habt im Vorgespräch das Thema auch schon aufgegriffen und eine Geschichte angedeutet, die mit Biertrinken zu tun hat und auf der Isle of Man startete. Warum das so ist, das hat natürlich mit unserem Gast zu tun. Und jetzt will ich auch direkt das Wort an ihn richten. Ich begrüße recht herzlich im Gasgeflüster-Podcast Wheelie Conny. Hallo Conny, schön, dass
du da bist. Sei gegrüßt und alles Gute nachträglich auch von mir nochmal.
Dankeschön.
Conny, also erstmal an alle da draußen, hört euch diese Folge nicht nur an, sondern schaut sie am besten auf YouTube, weil dann seht ihr die zweite Premiere. Und bevor wir Conny vorstellen, viele kennen ihn wahrscheinlich sogar schon, es ist einfach eine Legende, müssen wir kurz über das sprechen, was hier auf dem Tisch steht. Vor mir steht ein schönes helles, vor Michel auch. Und vor Conny ein Weizenglas, das aber verdächtig dunkel aussieht. Und er bringt sehr, sehr viele Geschichten von der Isle of Man mit. Hier aber kein Guinness, sondern du hast eine ganz spezielle Mischung daran gebracht. Conny, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist jetzt hier ein Hefeweizen mit einem Schuss Cola drin, also so 10, maximal 15% Cola. Und das ist meine persönliche Mischung, die ich am liebsten trinke und am besten vertrage. Und mit der Isle of Man hat es jetzt nicht direkt was zu tun, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Vor 3 Jahren im Winter bekam ich ein Mail vom Isle of Man Government, die mir dann schrieben, sie hätten eine Anfrage von der Inselbrauerei von Bushies, mich doch bitte mal zu fragen, ob es für mich okay wäre, wenn das allererste Weizenbier, was im britischen Raum und speziell auf der Isle of Man gebraut wird, meinen Namen trüge.
Nein.
Ja, und ein Bild von mir drauf hätte. Will ich mich natürlich erstmal geehrt und habe natürlich ja gesagt. Habe mir aber dann überlegt, allein der Werdegang, also die Brauerei schreibt die Regierung der Isle of Man an, ob sie mich mal fragen würden. Ja, die hätten mich ja irgendwie wahrscheinlich auch bei Google gefunden, wie auch immer. Aber die gingen einfach davon aus, naja, die Regierung wird mit Sicherheit die Kontaktdaten von Willi Conny haben. Und genau so war es ja auch, weil die Regierung ist ja nun mal Veranstalter der TT. Und genau so war es dann eben auch. Und ja, es gab dann auch in diesem Jahr die Premiere, gab es das erste Mal das Willi Conny Weißbier im Ausschank. Und dann dachte ich aber, also am Anfang freust du dich natürlich. Und dann kamen aber so die Zweifel, aber ich denke, Also die hatten mir schon gesagt, alles, was in dem Bier drin ist, wächst auf der Isle of Man. So, jetzt weiß man ja, auf der Isle of Man ist oft schlechtes Wetter, wenig Sonne. Wie wird denn das dann schmecken?
Stimmt, du hast also deinen Namen hergegeben, ohne es mal zu testen.
Das war genau der Punkt. Ich dachte dann in den Monaten vor der TT, was ist denn jetzt, wenn das scheiße schmeckt? Und mein Name steht drauf.
Das hat sich Sushis wahrscheinlich auch so gedacht, ne? Sicherheit war immer. Ja, genau. Nicht unseren Namen, sondern wir nehmen den für Willi Conny, können wir sie ihm abschieben. Und
zum Glück hat sich es nicht bestätigt, der Zweifel. Also es schmeckt einwandfrei. Und es hat relativ wenig zu tun mit dem Weizen, was es hier gibt. Mhm. Genau wegen dieser fehlenden Sonne. Ja. Es ist wesentlich herber, aber ich finde es klasse.
Jetzt, entschuldige, wir sind jetzt bei der Bierthematik natürlich, weil wir hier zusammensitzen und auch ein Bierchen bei der Aufnahme nutzen. Der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin wird sich jetzt natürlich gefragt haben, warum in aller Welt ruft die Regierung der Isle of Man bei Willi Conny an, um ihn zu fragen, ob er sein Konterfei und seinen Namen für dieses Bier hergibt. Und die zweite Frage, die sich die Leute wahrscheinlich stellen, die dich nicht kennen, warum heißt der Willi Conny Willi Conny?
Und also, was hat er mit Isle of Man zu tun?
Genau, also das wollte ich jetzt gerade sagen. Diese zwei Punkte müssen wir jetzt natürlich erstmal aufgenommen zusammenbringen. Warum, fangen wir ganz vorne an, die Isle of Man steht ja quasi vor dem Namen in deiner Geschichte, in deinem Werdegang.
Ja.
Warum hat die Regierung der Isle of Man ein Draht zu dir? Wie kam das zustande, dass da so eine intensive Verbindung besteht?
Jetzt muss ich natürlich weit ausholen. Also die Regierung hat insofern eine Verbindung, weil, wie ich eben schon gesagt habe, sie ja Veranstalter ist. Und ich kenne die Regierungsmitglieder alle, weil ich eben 36 Mal dort war auf der Isle of Man. Und ja gut, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, also Willi Conny. Also von Kindesbeinen an war für mich das Motorrad ein Riesenthema. Also ich habe schon in frühester Jugend Motorrad gefahren, also noch mit einstelligem Lebensalter. Da stand beim Nachbarn, der hieß auch Conny, ein altes Motorrad vom Vater in der Scheune. Und das haben wir dann bei uns im Feld, wir hatten schon geteerte Feldwege in den 70ern, den Berg hochgeschoben. Und dann, also Motor war natürlich kaputt, aber wir hatten Luft auf die Reifen gemacht und wir sind dann quasi downhill gefahren ohne Motor mit einem, ich weiß nicht mehr genau, weil das Schild war nicht mehr dran, ob es jetzt so BSR oder eine Triumph war, also ein alter Engländer. Also Motorrad verrückt seit jeher.
Wussten es deine Eltern?
Gute Frage, eher nicht.
Also das kam durch den Nachbarsjungen.
Ja, genau.
Und nicht wie bei vielen anderen unserer Gästinnen durch irgendwie Vater, Mutter oder so, die gesagt haben, ich habe da was rumstehen, Junge, ich fahre damit auch mal durch die Gegend.
Nee. Also da muss ich sagen, da hatte ich immer absoluten Freiraum. Also ich durfte das Auto meines Vaters fahren, da war ich, da ging ich gerade in die Schule. Also ich bin in einem Dorf groß geworden mit 197
Einwohnern. Auf den asphaltierten Feldwegen? So
ja, auf gewährten Feldwegen. Ja, klar. Später auch schon mal auf der Wiese. Also wirklich von frühester Kindheit an war ich eben einfach motorinfiziert, sagen wir mal so. Und als ich dann einen Führerschein hatte fürs Motorrad, war für mich klar, ich will flott fahren und ich will jede Rennstrecke in Europa einmal fahren. Da war natürlich auch die Isle of Man mit dabei, aber eben nur als eins von vielen Zielen. So, und die meisten Strecken hatte ich vorher geschafft in Europa, weil die Isle of Man einfach die teuerste Variante war. Da hat alleine damals schon die Fähre oder beide Fähren dahin über ein Tausender gekostet.
Damals war?
1988.
1988.
Genau. So, ein Tausender war schon eine Nummer. Nur für die Fähren. Ja, dann musste er noch ein bisschen was essen und trinken. Wie auch immer. Ich war immer, also ich fand alle Rennstrecken gut.
Moment, aber kurz mal. Alle Road Racing
Rennstrecken? Nee. Ja. Rennstrecken insgesamt.
Das ist ja
Hockenheim, Nürburgring, Solder, Sandford, die hatte ich alle vorher gesehen.
Boah. Okay. Und bist auch selber mit dem Motorrad drauf gefahren?
Genau.
Immer dann über.
Das waren damals so Serienmaschinenrennen, also so hobbymäßig.
Ja. Aber genau, das mal kurz abzuholen. Wie war das damals? Also heute kannst du ja solche Rennstrecken eigentlich nur über Rennstreckentrainings fahren. Bei manchen gibt es noch solche Touristenfahrten.
Ja, genau.
Wie war das damals in den 80er?
Damals war das waren Clubrennen, nannte sich das.
Ja.
Da musstest du in einem Club Mitglied werden. Das war dann Wochenendmitgliedschaft und da wurde dann ein Rennen gefahren. Mhm. Da gab es diese ganzen Trainingsanbieter, gab es noch nicht. Das kam erst hinterher dann.
Mhm. Ja. Zu wild.
Und naja, gut. Also es war immer, ich habe dann auch, also Grand Prix möglichst immer irgendwo anders geguckt. Mhm. Also die ganz normalen offiziellen Motorrad-WM-Läufe. Und dann, 88, habe ich es das erste Mal wahrgemacht, endlich TT. Also geplant war einmal.
Und auch nochmal zur Nachfrage. Um dort selber zu fahren, nicht als
ja, natürlich, aber ich wusste ja, dass das geht.
Ja.
Du kannst ja jeden Tag, es ist eine öffentliche Straße, du kannst ja, ja jeden Tag ja so viele Runden drehen, wie du willst.
Ja.
Okay, aber das war dann im öffentlichen Straßenverkehr?
Im öffentlichen Verkehr.
Du bist genau nicht als Wettbewerber angetreten,
genau,
sondern hin, hast geguckt
genau
und hast die Strecke genau quasi auf der Bucketlist abgehakt, bis gefahren wird.
Genau richtig, ja, genau richtig. So, und der Weg dahin war dramatisch. Es hat 1000 Kilometer am Stück geregnet. Also ich hab im Nachhinein alles falsch gemacht. Ich bin Calais-Dover gefahren mit der Fähre. Es hat schon mal bis Calais nur geregnet. So, dann nach England übergesetzt. Dann musste ich ja diagonal durch England fahren. Im strömenden Regen komplett. Ich war komplett durchgeweicht. Eine G6R 1100. Die 86er G6R 1100 war das. So. In Liverpool im Regen auf die Fähre gewartet. Und da war ich mir sicher, das war das Übelste, was du in deinem ganzen Leben gemacht hast. Nie mehr. Jetzt einmal Haken dran, hinfahren, schnell wieder heim.
Stand auf dem Zettel jetzt oder zur Option, dass du die Anreise abbrichst?
Nee. Ich habe noch nie irgendwas abgebrochen.
Ja, okay.
Nee. Also was ich mir vornehme, ziehe ich durch und fertig. Da gibt es keine Alternative. Das war schon klar, aber für mich stand zu dem Zeitpunkt fest, das tust du dir nie mehr an.
Ja.
Das war wirklich die ekelhafteste Anreise aller Zeiten. Mein Kombi war komplett, also die Farbe vom Kombi war in den Klamotten, im Sweatshirt. Ich hatte ein weißes Sweatshirt an, also es war dann rosa,
ja,
weil der Kombi war ursprünglich rot. Den hatte ich mir damals gekauft mit meiner Turbo-Cover gemeinsam. Die war rot-schwarz. Und habe es dann mit der ersten G6R umgefärbt, weil ich hatte jetzt nur Kohle für das neue Moped, für die 1100er G6, ja, aber nicht ja für einen neuen Kombi. Also habe ich dann blau umgefärbt, das Rote. Das hält bis heute.
Das wollte ich sagen.
42 Jahren, ja.
Ich bin ja ein bisschen, muss ich hier eingrätschen, diejenigen, die von Willy Conti schon mal was gehört haben, kennen ihn normalerweise in seinem ikonischen, inzwischen Lederkombi,
ja,
den er auch vor dem ersten Besuch auf der Isle of Man gibt.
84.
Genau. Und dann bei jedem Besuch dort.
Also von 84 bis 86 war es rot-weiß.
Ja.
Und ab 86 mit der ersten G6R blau-weiß.
Okay, aber weiter im Skirt.
Genau. Ja, das ist klar. So, machen wir weiter. Okay, also da, wie gesagt, ein Desaster so. Liverpool abgelegt. Und dann kommst du in Douglas auf der Isle of Man an, am Fährhafen. Das ist genau am Ende der Promenade. Die Promenade ist, was weiß ich, locker mal 3 Kilometer lang. So, und dann dauert es ja eine halbe bis dreiviertel Stunde, nachdem das Boot angelegt hat, die Fähre, musst du das Moped losbinden und dann kommen peu à peu die Leute nur runter. Also es dauert schon mindestens eine halbe Stunde. Also angelegt haben wir im Regen. Mhm. Mit dem Anlegen hat es aufgehört zu regnen. Auf der Isle of Man ist immer Wind. Immer. Und zwar richtig Wind. Und dann war in dieser Phase, also es hörte auf zu regnen und innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde waren alle Wolken weg. Blauer Himmel und Sonne.
Mhm.
Ja, das sieht doch jetzt mal cool aus. Ja? Und durch den Wind, bis ich wirklich runtergefahren war, da ist direkt ein Kreisverkehr vor dem Sea-Terminal, war die komplette Promenade trocken. Also sie haben da einen richtig groben Belag, so ähnlich wie in Hockenheim, mhm, so richtig grobkörnig. So, da läuft das Wasser direkt ab. Und durch den Wind, es war wirklich komplett trocken. Und die kompletten über 3 Kilometer lang an der Promenade links und rechts die Mopeds geparkt. Ein Anblick für die Götter. Also es war der Hammer. Und alles vor Leute natürlich. So, für mich ist eben schon immer ein Ausdruck von purer Lebensfreude gewesen, ein Willi fahren. Mhm. Das ist so für mich das einfach gehen lassen. So, und dann habe ich eben mit dem vollen Gepäck da drauf an der Promenade, die komplette Promenade lang einen Willi gefahren.
Direkt von der Fähre weg, oder was?
Direkt von dem, genau. Genau.
Kalter Motor.
Von der Fähre hast du vorne nochmal einen großen Parkplatz, dann kommt der Kreisverkehr und dann beginnt die Promenade und dann, also quasi 100 Meter weg vom Fährhafen ging es los. So, jetzt war ich von daheim gewohnt. Die Leute fanden das immer nicht so toll, wenn ich das gemacht habe. Und dann gab es eben immer mal im Dorf Leute, die dann geschimpft haben.
Ja.
Und hier haben die alle gejubelt. Ja, zu der Zeit haben die Leute noch keine Willis gefahren. In den 80ern auf der Isle. Und jeder hat gejubelt. Ja, cool. Ja, und dann standen da 2 Bobbys. Mhm. Hatte ich aber erst gesehen, da konnte ich es schon nicht mehr runterholen.
Also für diejenigen, die es nicht wissen, die Polizisten vor Ort.
Genau. Mit ihrem weißen Kuppelhelm. Und die lachten. Das ist immer geil hier. Und dann dachte ich, okay, hinten gedreht, machst du gerade nochmal einen zurück.
Echt?
Ja. Und dann.
Ohne mit denen gesprochen zu haben, oder?
Ohne was? Nee, es war einfach, es war für die völlig okay. Also die haben da überhaupt kein Problem mit gehabt. Die haben gesehen, der kann's, da passiert nichts. Und dann war es okay. Ich habe an dem gleichen Abend noch mit denen gesprochen. Alles easy. Und an dem Abend war es, ich habe es dann noch 2-mal hin und her gemacht, muss ich sagen, weil es einfach so grandios war. Und an dem Abend, das hatten eben so viele gesehen, da war damals die Buschis Brauerei, das war, die haben angefangen als...
Die jetzt dein Bier gemacht haben.
Genau, ja. Genau. Das war so eine Gaststätte mit integrierter Brauerei. Also im Keller haben sie gebraut und oben verkauft. Und das war direkt vorne auf der anderen Seite von dem Kreisverkehr. War das Buschis Pub. Und da stand ich dann abends mit ein paar Leuten dabei. Und dann, ja Mensch... Wer bist denn du? Ja, ich bin der Conny. Ja, geil, Leute, mit den Willis. Du bist jetzt der Willi, Conny. Ja, kann ich mit leben. Und so war es halt. Also der Name ist dort entstanden,
am
auf der Insel.
Tag
also,
des, der Ankunft.
Am Tag der Ankunft, genau.
Krass. Das ist richtig, richtig wild. Ja. Also direkt den Stempel aufgedrückt bekommen.
Genau.
Und weil du das angesprochen hast, du standest mit den Leuten zusammen und die haben dich gefragt, wer bist denn du? Du hast dich dann vorgestellt. Du bist alleine hingereist.
Genau.
Und was da vorstellt, ist ja quasi ne, dieses Wissen um die Rennstrecken in Europa und die Veranstaltungen.
Genau.
Ne? Nun ist es ja so, wir haben ja heute Social Media, ne, wir haben YouTube, wir haben zig Dokumentationen über alle Helden, die es auf der Isle of Man gibt. Ne? Aber das war ja 1988 noch nicht so ausgeprägt. Wie bist du denn überhaupt drauf gekommen?
Gut, dass du das fragst.
Es dahinter fahren.
Nichts. Es gab wirklich nichts. Ich hatte aber alte Motorradzeitungen noch in Schwarz-Weiß. Also das Motorrad stand damals noch drauf als Überschrift aus den 60ern. Und da war ja die TT ein WM-Lauf bis 1976. Und da waren jeweils zwischen 10 und 12 Seiten Bericht in der Juni-Ausgabe. Oder was? Kann auch die Juli-Ausgabe gewesen sein, wie auch immer. Also kurz nach der TT immer zwischen 10 und 12 Seiten Bericht. Richtig coole Berichte, coole Bilder. Und da waren damals auch schon den klassischen Sprung, den man kennt, auf Belaf Bridge. Und das hatte ich vor Augen. Ich dachte, da musst du hin. Also damals dachte ich noch, das ist die spektakulärste Stelle der Welt. Also da bist du ja mit dem Moped mal locker einen Meter in der Luft nach Belaf Bridge. Im Nachhinein nicht die spektakulärste Stelle, also bei weitem nicht. Man muss es einmal gesehen haben. Aber der Sprung ist bei, sagen wir, zwischen 90 und 110, je nachdem, wie du es anfährst. Also nicht wirklich so spektakulär. Es sieht halt nur auf dem Bild cool aus, weil das Moped eben Meter in der Luft ist. Ja. Aber über die Jahre habe ich halt viel, viel bessere Stellen gefunden. Aber die hat mir keiner erzählt, die musste ich einfach ausprobieren. Ja. Es gab nirgendwo mal eine Beschreibung oder Leute, die sich auskannten, weil es eben so teuer ist, sind die meisten Leute einmal da.
Ja. Ja,
einmal gesehen haben, Haken dran und dann wieder was anderes. Aber für mich stand in dem ersten Jahr fest, das geht nicht mehr ohne mich. Das war gesetzt damit, weil im Vergleich zu der TT ist jede andere Rennstrecke Kindergeburtstag.
Aber wann war das? War das schon
88, ja.
Nee, ich meine diese Erkenntnis. War das schon am ersten Abend? Einfach weil die Leute so offen waren und gesagt haben, du bist jetzt der Willy Conny? Oder war es dann wirklich das erste Mal Motorrad, das an dir vorbeigeflogen
ist? Ein Stück weit. Also einmal, was mich total begeistert hat, die Bobbys.
Mhm. Die Polizisten.
Die heißen wirklich offiziell Bobbys.
Ja,
das ist jetzt kein, das ist nicht wie wir uns Bullen oder so, sondern Bobby ist der offizielle, die offizielle Bezeichnung. Aber so cool wie die drauf waren, so cool wie die Leute da drauf waren, also die Inselbewohner und die Gäste auch. Das waren, also ich sag mal so, das ist unangenehmen Leuten ist das zu aufwendig, zu Isle of Man zu kommen. Das heißt, da kommen nur coole Leute hin. Also ich habe da immer nur coole Leute getroffen. Und das war, ich sag mal so, der erste Abend war schon, da war mir schon klar, ich komme wieder. Aber nach dem ersten Trainingstag wusste ich, das muss ich jetzt immer haben. Das ist einfach, es ist so pur, du bist direkt da dran. Also es gibt mindestens 10 Stellen, wo du stehen darfst. Damals durftest du noch überall stehen. Also da gab es null Restricted Areas, so nennt sich das heute, immer wo irgendwas passiert ist, wo mal einer gestorben ist, darf im Jahr darauf keiner mehr stehen. Mhm. Also ist jetzt, ich sag mal, mindestens die Hälfte der guten Stellen so restricted, das heißt, da darfst du gar nicht mehr zugucken. Mhm. Damals war das nicht. Und
ganz kurz zur Frage von mir. Leute, die gestorben sind, weil sie am Rennen teilgenommen haben, also Rennfahrer.
Genau.
Also es ist jetzt nicht so, dass dort Zuschauer mit tödlich verletzt worden sind und das quasi dann der Auslöser war.
Nee. Also das ist absolut selten vorgekommen. Dass jetzt mal bei einem Rennunfall auch ein Zuschauer ist schon vorgekommen, ja. Aber jetzt, also in den 36 Mal, wo ich da war, ein einziges Mal ist einmal bei einem, ein dramatisches Ding, es war schon die Siegerehrung vom Senior Race und es war noch kein Rennfahrer gestorben. Das wäre das erste Jahr gewesen, wo mal keiner stirbt. Und dann war schon Siegerehrung, der Joey Dunlop hat gewonnen. Und dann ist in der letzten Runde die Nummer Pan 80, ich glaube 82 Stadtnummer, also wirklich einer von den ganz langsam ist, also in Anführungszeichen, ist bei Gooseneck, also wo die Bergsektion anfängt, das letzte Drittel der Strecke, rausgeschmiert und hat einen Zuschauer und einen Marshall mitgenommen und waren beide tot. Also das war, und der Fahrer eben auch. Weil da gab es eben am allerletzten Tag dann noch einen toten Fahrer und zwei Zuschauer, beziehungsweise einen Marshall dabei. Super, super unglücklich. Ja. Kann aber passieren. Und ansonsten ist es halt immer so, wenn irgendwo einer rausgeflogen ist und gestorben ist, oder auch wenn es spektakulär aussah, wie auch immer, und es hätte was passieren können, ist da anschließend Restricted Area, wo du nicht mehr gucken kannst. Aber was ich damit sagen wollte, es gibt immer noch mindestens 10 Stellen, wo du stehen darfst und wo du den Fahrer, wenn du wolltest, berühren könntest.
Mhm. Weil es so knapp ist.
Also du kannst an mehreren Stellen es nicht verhindern, dass dich der Sog bewegt.
Ach krass.
Von dem Vorbeifahren. Also dann machst du mal so ein, also du kannst es nicht verhindern, du kannst nicht starr stehen bleiben.
Ja.
Weil die so schnell kannst du, das kannst du versuchen in Worte zu fassen, aber es geht nicht. Also das musst du einfach erlebt haben.
Ja.
Das ist phänomenal. Und als das erste Mal war, als ich an so einer Stelle das erste Mal war, wusste ich, ja.
Kommen wir darauf zurück, auf dein erstes Mal. Also angekommen, Willy, direkt Willy Conny am ersten Abend, das haben wir geklärt.
Ja.
Wie weit im Voraus warst du denn da? Weil dein Ziel war ja auch, jede Strecke einmal zu fahren. Jetzt sind ja die Rennen nicht mehr den ganzen Tag, die Strecken sind immer wieder geöffnet. Wer übrigens mehr über die Isle of Man grundsätzlich hören möchte, wir haben dazu auch direkt 2 Folgen mit Horst Seiger gemacht, sucht mal bei uns im Podcast. Das war innerhalb der ersten 50 Folgen, glaube ich, ist das gestehen. Da kommt das aus Fahrerperspektive. Heute sind wir eben bei der Ikone Willy Conny, der das aus Zuschauerperspektive nochmal sehr intensiv schildern kann. Also tagsüber ist die Strecke auch immer mal wieder offen. Bist du dann direkt am nächsten Tag die Runde einmal abgefahren und konntest das schon mal abhaken? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin direkt am ersten Tag gefahren. Und gut, durch die Dörfer ist es jetzt im Verkehr ist es relativ witzlos. Du musst ja eben dich an die 30 Meilen halten, also nicht mal 50 km/h. Aber außerhalb der Dörfer kannst du schon gehen lassen. Da ist schon die erste richtig tolle Sektion, ist Glen Helen. Etwa so nach 10 Kilometern der Strecke. Da hast du wunderschöne geschwungene Straßen und da ist auch wenig los, da kannst du es schon gut gehen lassen. Und oben durch die Berge sowieso. Also oben die 20 Kilometer durch die Berge, da hast du eben kein einziges Dorf dazwischen. Und das kommt schon einer Rennstrecke am nächsten.
Aber und darfst du da frei fahren? Also
ja, es gibt kein,
unbegrenzt.
Es gibt kein generelles Speedlimit. Über die Jahre jetzt immer mehr, auch zwischen den Dörfern, hast du mal 40, also dann 60, 70 km/h. Kommt schon immer öfter vor. Leider gab es früher überhaupt nicht. Da gab es Limit nur durch die Dörfer und vom Ortsschild an alles, was geht.
Was ich geil finde, du sagst jetzt leider, man könnte ja meinen, also wir haben Willy Conny, ich habe ihn vorher abgeholt von einem anderen Hotel hierher und mir ist direkt aufgefallen, er hat mir gesagt, er ist 60 Jahre alt, er kommt mit einer Energie zu mir ins Auto, die war schwer zu beschreiben. Und trotzdem könnte man ja meinen, dass du mit 60 vielleicht etwas ruhiger geworden bist als in den 80er Jahren. Und muss er selbst lachen. Vor allem, weil du über die Isle of Man jetzt schon ein paar Mal gefahren bist, könnte man ja auch meinen, dass vielleicht die Erkenntnis gekommen wäre, so von wegen, ist vielleicht ganz gut, wenn jetzt andere Leute, die zum ersten Mal dorthin kommen, nicht ohne Tempolimit diese Strecke da lang fahren. Aber ich höre raus, der ist schon geiler, wenn man da einfach lang...
Ja, natürlich. Also zudem ruhiger geworden. Also das kann ich definitiv verneinen. Ja. Erstens bin ich sowieso nicht ruhiger geworden und außerdem bin ich ja erst vor kurzem 8 Jahre alt geworden, weil vor ziemlich genau 8 Jahren war ich mal kurz tot. Da hat mir ein LKW die Vorfahrt genommen, daheim aber, also 25 Kilometer weg von meinem Wohnort. Ist links abgebogen, ohne zu gucken, ohne zu blinken.
Und du auf dem Motorrad?
Ich auf dem Motorrad, genau. Und er hat mich dann mit dem, also ein 40-Tonner war das, hat mich mit dem Vorderrad vom Motorrad geholt. Da bin ich aber gegen das Gummi gefahren, vom Reifen.
Ja.
Und ich kann definitiv sagen, dass mir bei dem Auftrag nichts passiert ist, weil alle meine Verletzungen waren von hier bis hier.
Für die, die es nicht
genau
sehen,
da,
vom
genau.
Oberschenkel Richtung Herz, hat jetzt Conny gerade gezeigt.
Genau, weil der blieb nicht stehen nach dem Aufprall. Hat es also irgendwie, also gut, er hat, ich weiß bis heute nicht, ob er getrunken hatte oder Drogen genommen hat. Auf jeden Fall war er nicht bei sich. Er blieb dann eben nicht stehen und hat mich von der, mit der Zwillingsbereifung der Hinterachse beim dritten Anlauf, also erstmal zweimal vor der Achse hergeschoben.
Oh,
und dann beim dritten Mal bis genau hierher überrollt. Also genau bis vor der rechten Niere hat er angehalten. Und alles auf dem Weg dahin hat er zerquetscht. Also alle Rippen. Ich weiß jetzt, dass das Rippenserienfraktur heißt im Ärztejargon. Also alle Rippen kaputt, Becken, linker Lungenflügel, linke Niere, Milz, Bauchspeicheldrüse und Leber.
Irreparabel kaputt?
Wie kann man das überleben?
Die Leber zum Glück nicht, weil die Leber, das weiß ich auch erst seitdem, ist das einzige innere Organ, was nachwächst.
Wie kann man das überleben?
Eigentlich gar nicht.
Sag mal, Jan, wie läuft eigentlich deine Suche nach einem neuen Motorrad? Die Saison steht jetzt ja vor der Tür.
Ja, du weißt doch, Geld ist knapp und ich suche halt eine wirklich gute Gebrauchte. Aber machen wir uns nichts vor, mein Technik-Know-how ist eher nicht so gut und bei den richtig guten und günstigen Angeboten habe ich immer ein nicht so gutes Gefühl.
Ja, das fühle ich tatsächlich komplett, denn du kannst dich ja sicher an die Odyssee mit meinem Transporter erinnern. Wenig Kilometer, nur ein Vorbesitzer und auf den ersten Blick war das Ding ja der Deal des Jahres, hat sich dann aber zum Kostenmagnet entwickelt und inzwischen einige tausend Euro gekostet und unbekannte Vorschäden gab es auch.
Stimmt, das war ein richtiger Reinfall. Besonders ärgerlich ist ja, dass die guten Angebote oft mehrere Vorbesitzer haben und dann ist es immer besonders schwierig, auf Nummer sicher zu gehen und wirklich was über den Fahrzeugzustand zu erfahren.
Na, bis jetzt.
Habe ich schon wieder was verpasst, Michel? Was gibt's Neues?
Absolut, denn mit Car Vertical ist die Zeit der Unsicherheit in dem Fall endlich vorbei. Egal ob Auto, Transporter, Wohnmobil oder in unserem Fall natürlich Motorräder, mit CarVertical kannst du die Historie eines jeden Fahrzeugs in Sekundenschnelle prüfen. Einfach auf carvertical.com die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben. Die findest du übrigens im klassischen Fahrzeugschein. Und CarVertical ermittelt aus einer Vielzahl von Datenfällen, ob dein Wunschfahrzeug tatsächlich ein Schnäppchen ist oder sich zum Werkstattgarant entwickelt. Und das ist egal, ob es um Unfallschäden geht, Diebstahl, Kilometerstand, die Originalausstattung oder sogar echte alte Fahrzeugbilder. Auf CarVertical erfährst du alles, was du unbedingt zur Geschichte deines Fahrzeugs wissen musst.
Mega nice, aber das kostet doch bestimmt wieder richtig viel Kohle oder es gibt irgendeine Abo-Falle.
Na, auch da brauchst du keine Sorgen machen, denn bei CarVertical kaufst du entweder eine einzelne Prüfung oder ein Paket von 3 Checks. Es gibt also kein Abo und auch keine versteckten Kosten. Mit unserem Code GAS20 bekommst du sogar noch 20% Rabatt auf deine ersten Checks.
Hammer, jetzt habe ich richtig Bock auf Frühling und vor allem ein neues gebrauchtes Motorrad. Wie heißt die Website nochmal?
CarVertical.com, also CarVertical.com. Am besten gehst du aber einfach über den Link in den Shownotes. Und was mir gerade einfällt, falls du doch kein Motorrad kaufst, gibst du den Gasgeflüster-Rabattcode GAS20 am besten an deinen Papa weiter. Denn der sucht bestimmt was Neues, nachdem du ihm jetzt sein zweites Motorrad abgeluchst hast.
Ja, ich glaube, da wird er sich richtig freuen.
Aber ich hatte eben die beiden Cracks als Professoren, die mich geflickt haben. Es war reine Glückssache. Es war reine Glückssache. Einfach die beiden Besten. Die haben an mir gearbeitet. Die Leber war noch, also war nur so groß wie eine Kirsche etwa, war noch am Stück. Der Rest war zerfetzt. Und allein dieses kleine Stück ist wieder zu einer kompletten Leber gewachsen. Also die geht auch wieder.
Du hast den Unfall noch wahrgenommen?
Auf jeden Fall. Ich war keine Sekunde bewusstlos, allerdings ganz bewusst nicht bewusstlos geworden. Das wäre zwar angenehmer gewesen, weil es waren nahezu unerträgliche Schmerzen. Also man wird ja immer in der Klinik nach auf der Schmerzskala gefragt zwischen 1 und 10. Und 10 ist, wenn man vor Schmerz ohnmächtig wird. Das kündigt sich bei mir an durch, also ich habe dann im Sichtfeld lila Blitze, dann weiß ich, jetzt ist es gleich rum. Das hatte ich die ganze Zeit und habe das dann, ich war zum Glück beim Geburtsvorbereitungskurs dabei damals, als meine Tochter geboren wurde und wusste, wie man Schmerz weghechelt. Da habe ich mich dann daran erinnert und habe dann wirklich ganz bewusst, ich wusste ganz genau, also du merkst schon, wenn du innerlich zerfetzt bist. Es gingen auch beide Beine nicht mehr. Es war ein richtig scheiß Gefühl. Und ich denke, wenn du jetzt bewusstlos wirst, war es das. Also habe ich es dann versucht, ganz flach wegzuhecheln. Hat dann auch funktioniert, zum Glück. Ich habe immer eine Stoppuhr an und ich wusste, nach 8 Minuten muss ein Krankenwagen da sein. Jetzt hat aber leider dieser Vollidiot, der mich plattgefahren hat, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich alles falsch gemacht. Der stieg aus und war dann, also ich habe sofort gemerkt, dass der benebelt war. Also ist was passiert? Sag ich, Junge, du hast mich gerade überfahren.
Also, da war tatsächlich auch noch Austausch möglich.
Ja, natürlich. Ja, ja. Zum Glück, das geht gleich noch weiter. Sag ich, jetzt rufst du sofort einen Krankenwagen. So, und weil er eben nun mal durch und durch blöd war, hat er offensichtlich nur angegeben, Ortsausgang von diesem Ort, wo es eben war, aber nicht welchen. Mhm. Man hat dann schon mal wieder aufgelegt. So, dann hörte ich nach 11 Minuten, hat es dann gedauert. Ich hatte wirklich die ganze Zeit die Uhr im Blick. Nach 11 Minuten hörte ich das Martinson nicht, okay. Das schaffst du jetzt noch. Auf einmal wird es wieder leiser. Das heißt, er ist dann den ersten Ortseingang reingekommen und ist den nächsten wieder rausgefahren. Und dann wird es wieder lauter. Also zurück. Also er hat dann im nächsten Ort gedreht, kam zurück. Hat mir wiederum einen Kumpel erzählt, der in dem anderen Ort wohnt, ja, dass er da gedreht hat und ist zurück. Und dann den nächsten Ortsausgang wieder raus, also wieder den falschen, ja, bis wieder in den nächsten Ort. So, dann hat es über 13 Minuten gedauert, bis er dann wirklich bei mir war. Mhm. So. Cool, das ganze Einladen, das spare ich mir jetzt mal. Es ist langwierig, das war alles nicht schön, aber ich denke, egal wie, wach bleiben. Und dann habe ich es wahrhaftig bis in die Klinik geschafft. Und da war das Erste in dem Schockraum. Die wussten jetzt nur, Motorrad gegen LKW. Was machst du dann? Röntgen. Also ich hatte nach außen keinen Tropfen Blut verloren, war ansprechbar, zum Glück. Und dann machst du natürlich erstmal, als Arzt, schickst du zum Röntgen, sag ich, ey Jungs, das schaffe ich nicht mehr. Ja, wie? Also das wird ja normalerweise als Arzt, würdest du ja sagen, das sind wir erzählen. Ja. Fakt ist, zum Glück hat er auf mich gehört, weil ich habe gesagt, hier ist gerade ein LKW drüber gefahren. Ich habe noch 20 Mal atmen, weil ich habe genau gemerkt, mit jedem, ich 4 Liter innere Blutung, mit jedem Atemzug wurde es weniger Volumen.
Und dann, wie viel wiegst du?
69 Kilo jetzt noch.
Könnt ihr ausrechnen, 7 bis 8%?
Da hatte ich mehr.
Blutvolumen, das heißt, ja, bis in 4 Litern schon ziemlich.
Also damals hatte ich noch Fahren 80. hat natürlich jetzt, also wenn die Bauchspeicheldrüse fehlt, fehlt natürlich der komplette Stoffwechsel. Also insofern bin ich jetzt leichter. Na gut, Fakt ist, dann habe ich eben, das war das Schlüsselwort, also durch die inneren Blutungen denkst du platzt.
Weil du vollläufst.
Ja, genau. Und das spannt. Also das spannt richtig eklig. Ja. Und da sage ich, ich habe noch 20 Mal atmen und gleich platzt mir der Bauch. Und da hat er zum Glück sofort reagiert. Da, ey, stopp, gib erstmal schnell Ultraschall. Sag Ultraschall, ach du Scheiße, komm her, los in OP mit dem. Also aus dem Röntgen wäre ich nicht mehr lebend rausgekommen, das war klar. Und dann war auch keine Zeit mehr für normale Narkose. Dann einfach so eine Maske auf. Und dann war ich halt innerhalb von Sekunden weg.
Ja. Ne?
Und dann habe ich aber hinterher am Bericht aus der Klinik erst gesehen, Reanimation und diese Geschichten, Herzstillstand. Und dann habe ich dann den Professor gefragt, sag ich, der hat mir ja gar nicht gesagt, dass ich schon tot war. Ah, sagt er, war nur ganz kurz. So. Fakt ist, ich war mal kurz tot. Also zähle ich seit dem Tag, 9.11.17, neu.
Dann müssen wir dir jetzt das Bier aber wegnehmen, weil mit 8 darfst du nichts trinken.
Dann sagen wir doch bei den 60.
Das machen wir natürlich nicht, denn vor allen Dingen interessiert mich, weil ich einen Teil der Geschichte ja schon kenne, du hast mir das in einer anderen Gelegenheit schon mal erzählt, der Weg dann wieder zurück ins Leben, denn du hast vorhin schon angedeutet, das Einzige, was wirklich nachwächst, ist die Leber.
Genau.
Alles andere ist zerstört gewesen und nicht mehr existent. Und Stoffwechsel genauso zerstört. Wie kann ich denn überhaupt weiterleben nach solchen Verletzungen?
Durch 34 Tabletten am Tag. Also jeden Tag 34 Stück. Die hatten mich am Leben.
Wahnsinn.
Und ja.
Der
unbedingte Wille.
Okay.
Also das hört sich jetzt alles ein bisschen leichter an, als es ist. Also es tut schon ekelhaft weh. Immer.
Immer noch?
Immer. Immer. Also das, was weg ist, tut natürlich nicht mehr weh. Aber da sind jetzt Verwachsungen, nennt sich das. Also da sind Narben. Wenn jetzt zwei geflickte Stellen aneinander liegen, dann wissen die ja nicht, ich darf nur hier zusammenwachsen und nicht hier. Ja? Und da sind eben bestimmte Sachen zusammengewachsen, unter anderem der Darm, der sich halt an den Stellen jetzt nicht mehr bewegen kann. Und er will sich ständig bewegen. Und das fühlt sich eben kontinuierlich an wie Messerstiche. 24 Stunden am Tag. Das ist richtig eklig. Aber dann musst du eben entscheiden, will ich es trotzdem noch oder will ich es nicht? Und ich will noch.
Und?
Ich will ja noch 40 Mal auf die TT.
Du sitzt jetzt lachend vor uns.
Ja.
Das hört sich auch wieder so einfach an. Ne? Ich will halt, man muss halt wollen.
Es ist nicht ganz so einfach, aber es geht halt, ja.
Und
ist eine rein mentale Geschichte. Also 95% spielen sich im Kopf ab.
Und wie machst du das?
Ich sag mir, es gehört so. Also ich sage mir, es muss genauso wehtun, um zu leben. Und dann geht's.
Das ist schon eine krasse Nummer.
Ja, es war echt krass. Also es war auch, also in der Klinik, es war etliche Wochen, jeden Tag auf der Kippe.
Also wie lange hast du gebraucht, um wieder
so da? 4 Monate Klinik. Und dann bin ich direkt aus der Klinik wieder auf die Arbeit gefahren.
Motorrad?
Nee, das muss ich sagen, das ging nicht. Aber ich hatte mir schon in der Klinik, also ich hatte immer, das waren so Schlüsselereignisse. Ich hatte mir von Anfang an Etappenziele gesetzt. Was will ich bis wann können? Und ich habe immer genau das Doppelte gemacht von dem, was erlaubt war. Also wenn ich 5 Kilo belasten durfte, habe ich mir, meine Tochter hat mir dann eine Waage mitgebracht, habe ich eben geguckt, wie viel sind 10? Weil die Ärzte haben ja immer so einen Puffer. Also es geht immer doppelt so viel, wie du darfst.
Also gekämpft.
Ja, genau. Und dann war eben unter anderem Moped, wollte ich eben nach 3 Monaten, wollte ich wieder auf dem Moped sitzen. Das ging aber noch nicht alleine. Dann haben mir eben Kumpels geholfen und haben mich draufgehoben, einfach um einen Haken dran machen zu können. Ich habe auf dem Moped gesessen, habe ich gesagt, so und in weiteren 3 Monaten steige ich alleine auf und fahre los. Und das habe ich auch gemacht. Das hat genau gepasst. Hat eklig wehgetan, aber es ging.
Und da kommen wir eigentlich her. Vom Motorradfahren,
ja,
den Bogen wieder zu spannen. Nicht, um deine Geschichte jetzt da abzukürzen, aber du hast einfach so viel in deinem Leben, dass wir schauen müssen, dass wir die noch wesentlichen hier in diesem Podcast bekommen oder auch die anderen Themen, die wir schon angerissen haben. Und das war die TT. Dein erstes Mal diesen Rundkurs zu fahren.
Ja.
Da kamen wir über das Tempolimit dann darauf, ist das so sinnvoll oder auch nicht. Was mir, als du angefangen hast, davon zu erzählen, durch den Kopf ging, war so, du hattest ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon einige Rennstrecken gesehen, das hast du ja auch gesagt. Das war jetzt eine der letzten, die du noch abhaken wolltest.
Genau, genau.
Und kanntest daher Themen wie Gripbeschaffenheit,
Kurven
und so weiter. Und bist jetzt im öffentlichen Verkehr und damit nicht ganz so am Limit wie, also hoffentlich, wie die, die dann auf der abgestreckten Strecke da langfahren,
genau,
dort unterwegs gewesen.
Genau.
Was ging dir da durch den Kopf? Weil wir hatten, ich habe schon angekündigt, Horst Seiger schon hier, der das mal beschrieben hat, so im kompletten Limit. Und du bist ja offensichtlich auch, ich darf so sagen, speziell, was deine Leidenschaft zum Motorrad angeht.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz warst du dann einfach so, ah ja, ist eine ganz coole Strecke. Oder konntest du dich da in den Kopf der Rennfahrer reinversetzen?
Ja, also ganz coole Strecke ist maßlos untertrieben. Es ist phänomenal. Also der Grip ist, du hast selbst im Nassen noch Grip. Durch diese grobe Beschaffenheit. Also wirklich, viele werden ja Hockenheim noch nicht gefahren, aber Hockenheim-Sachs-Kurve ist so ganz speziell. Das ist so am ehesten vergleichbar. Das ist wirklich richtig grob. Es geht extrem aufs Profil. Deswegen musst du im Rennbetrieb alle zwei Runden Hinterrad wechseln. Also das ist wirklich schon... geht heftig aufs Material, aber vom Grip her phänomenal gut.
Das heißt, es war Begeisterung und keine Angst oder so?
Weil gar nicht. Ich fahre immer so, dass ich definitiv wieder ankomme. Ich habe natürlich auch auf der Rennstrecke schon einen Rutscher gehabt, aber da gehört es quasi dazu, um dein Limit zu finden. Da passiert ja auch nichts. Da fällst du mal in Kies und die Verkleidung ist kaputt. Also da passiert normalerweise nichts. So, bei der TT passiert normalerweise immer was und es ist normalerweise immer fatal. Also du musst bei einem Sturz auf der TT-Strecke zumindest 70% davon ausgehen, dass du tot bist hinterher, weil du hast, ich sag mal, nirgendwo. Na, vielleicht gibt es 1-2 Stellen, wo du theoretisch mal ohne Mauer ins Grüne fallen könntest, aber in aller Regel endet die Straße mit Mauern. Selbst oben die 20 Kilometer durch die Berge, da denkst du erstmal, na gut, hier ist ja alles grün, erste Sturzzone. Pustekuchen. Das sind, damit die Schafe nicht weglaufen, selbst oben in den Bergen sind überall diese Steine. Naja, Mauern sind es nicht wirklich, da ist kein Mörtel dazwischen. Das sind einfach aufeinander gestapelte Steine.
Legesteine.
Aber wenn du die triffst, ist es Wurst, ob da Mörtel dazwischen ist oder nicht, da bist du auch hin. Also in aller Regel zumindest. Ja? Also musst du auf der TT so fahren, dass du definitiv sitzen bleibst. Fertig. Und das habe ich halt immer gemacht.
Vor allem, wenn du ja nur als Zaungast und Besucher da fort bist, nicht um Sekunden oder Hundertstel Sekunden
reist. Ja, das ist so. Ne?
Jan hat es mit dem speziell gerade schon angesprochen und du hast es jetzt ja mit dieser Beschreibung des Fahrens auf der TT eigentlich nochmal zusammengefasst. Für jemanden, der nicht so einen Nagel im Kopf hat,
ja,
will ich jetzt mal sagen, ist es ja unverständlich, dass man als Rennfahrer so ein Risiko eingeht. Ne? Und vielleicht auch noch unverständlicher zu hören, ja, er erzählt vorhin, bei jeder Veranstaltung stirbt irgendjemand, manchmal auch Marshals und Zaungäste. Ja, ne? Ja. Und er fährt trotzdem 36 Mal hin und findet das geil.
Naja, das finde ich natürlich nicht geil. Aber
Nein, die Unfälle natürlich nicht, aber die Veranstaltung an sich so. Ne? Und daher jetzt die Frage, die daran anschließt, was macht denn dich und auch die anderen, die vom TT-Virus infiziert sind, ja, so speziell? Wie gibt es eine Möglichkeit, die TT-Community von normalen Menschen irgendwie zu unterscheiden? Also irgendwie muss es ja erklärbar sein, dass du trotz der hohen Risiken und des Drumherum das faszinierend und lebenswert und lebensbejahend und gut findest.
Oder? Ich sag mal so, die Leute, die so drauf sind wie ich, die eben so fahren, dass sie auf jeden Fall sitzen bleiben, die gehen ja für sich gesehen kein Risiko ein. Na, du bist dir ja sicher, dass du ankommst, wenn du so fährst, wie du fährst. Totfahren, und das ist jetzt noch, das ist noch die andere Geschichte. Also es sind jetzt in diesen, es gibt seit 1907, also das älteste Rennen der Welt, gibt es die TT, und da sind 230 Leute gestorben, 230 Rennfahrer über die Jahre. Also ist schon wirklich dramatisch. Aber eine Vielzahl davon an Gästen, die, wie ich, jeden Tag auch mal eine Runde fahren wollen und eben nicht so fahren, dass sie auf jeden Fall wieder ankommen. So, das heißt, du hast immer mindestens 10 tote Gäste. Da wird nicht darüber gesprochen, das wird verschwiegen, aber das sind halt Fakten. Und das sind genau die dann nach dem Rennen, die dann sehen, oh, das kann ich auch. Und so können sie eben nicht. Und genauso ist es bei den Rennfahrern. Es fährt sich nie, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber grundsätzlich fährt sich nie ein Top-10-Fahrer tot, weil die genau wissen, dass man so ein ganz klitzekleines bisschen Luft braucht auf einer Naturstrecke. Das heißt, die Toten sind immer ab Platz 25. Es gab halt auch mal eine Ausnahme, der David Jeffries hat sich totgefahren als Top-Mann, weil er auf Öl gekommen ist.
Aber waren die Dunlops nicht auch immer alle Profis sozusagen?
Aber die sind nicht auf der...
Der Joey Dunlop hätte sich niemals bei der TT totgefahren. Der Joey Dunlop ist in Estland gefahren, wo der Tier eine Frechheit ist. Also mit der 125er im ersten Training war es feucht. Der Joey Dunlop war gewohnt, auch im Feuchten noch Grip zu haben. So, da ist er abgeschmiert gegen den Baum hin. Der Joey Dunlop würde heute noch leben, wenn er nicht in Estland gefahren wäre. Das ist einfach so.
Jetzt muss ich, weil wir gerade bei den Dunlops sind, ist ja eine tragische Familie.
Absolut.
Joey tot, William tot, Robert tot, alle quasi im Rennfahrerrahmen gestorben, nicht auf der TT.
Aber unverschuldet. Also es kann natürlich auch Top-Leuten passieren, wie dem David Jeffries auf Öl gekommen, dem Robert Dunlop. Was war denn? Was die Bremse? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall eine technische Geschichte.
Ja, das war Northwest 200.
Und der William, genau. Und der William Dunlop, das ist das Dramatischste von allen, weil das war der, wie will ich denn sagen, das war der Vernünftigste von allen. Der wäre normalerweise niemals gestorben. Dem ist der Motor festgegangen. Ja.
Externe Faktoren.
Ja.
Aber darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, ne? Weil wenn wir uns Michael Dunlop anschauen, also diejenigen, die sich ein bisschen mit der TT auskennen, wissen, er ist jetzt quasi der King of the Mountain, hat dem Onkel Joey Dunlop den Titel abgegriffen, will ich jetzt mal sagen, quasi jetzt knapp 30 Mal, glaube ich, ne? 31, bin mir nicht
ganz sicher. Ich glaube, 31 Mal jetzt.
31 Mal dort gewonnen in den unterschiedlichen Klassen.
Ja.
Und wenn man den aber fahren sieht, da ist keine Marge mehr, ne?
Da
ist kein Recht.
Da sprichst du jetzt genau die einzige Ausnahme an.
Und ich hätte noch eine aufgemacht, David Todd.
Nee, David Todd hat...
Also wenn man ihn fahren sieht...
Ist zwar ein junger Kerl, aber auch wenn es nicht so aussieht, der hat so ein klitzekleines bisschen Luft hat er noch. Also der fährt nicht wie auf der Rennstrecke.
Ja.
Rennstrecke fährst du Limit. Und wenn du es übertreibst, fliegst du halt raus. Wie gesagt, das passiert ja in der Regel nichts.
Ja.
Also das ist für mich der kommende Mann. David Todd ist richtig gut. Ich glaube nicht, dass er sterben wird. Beim Michael, haben wir eben genau die Ausnahme, dem ist es egal. Also der Michael hat mir gesagt, und wenn der sowas sagt, dann sagt er das nicht im Spaß. Also der spricht sowieso wenig, aber wenn er was sagt, dann meint er das wirklich ernst. Und er hat mir gesagt, ist mir doch egal. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Ich will aber gewinnen vorher. Also ich fahre Limit. Der fährt wirklich wie auf der Rennstrecke. Und wenn er abschmiert, er hat halt bisher, also so viel Glück wie der hat noch keiner gehabt, weil der ist schon etliche Mal abgeflogen und hat dann immer irgendwie, du hast ja quasi nur eine einzige Chance, dass du so abfliegst, dass du auf der Strecke entlang hullerst und nicht irgendwo einschlägst. Das ist aber fast wie ein Lottogewinn. Und der hat das immer, er hat immer Glück gehabt. Dem ist ja noch nie was richtig Schweres passiert. Und er hat schon etliche Unfälle gehabt. Jetzt auf der TT nicht so viel, aber bei der Northwest, beim Ulster Grand Prix. Also er hat schon etliche Mal gelegen und hatte immer einfach ein unendliches Glück. Mhm. Aber das hört auch irgendwann mal auf. Habe ich ihm auch gesagt, das ist mir doch egal.
Jetzt sind wir hier an der Stelle schon Deep ein bisschen Talk. Im Nerd Talk. Sorry, wenn ich so sage.
Ist völlig richtig. Ich wollte auch diesen Sprung machen.
Zum Glück habt ihr mich noch dabei, der immer von allem immer nur sehr oberflächliche Ahnung hat und dann auch sagen kann, so liebe Nerds, das können wir heute Abend noch klären, weil wir sind hier ja irgendwo nordöstlich von München. Heute Abend ist noch eine Veranstaltung mit John McGuinness und Horst Seiger. Und da wird es noch genug Anlass für den Nerd Talk geben. Und wir wollen in diesem Podcast ja aber natürlich das so ein bisschen breiter halten. Und dich als Person haben wir ja schon so gewissermaßen vorgestellt, aber natürlich auch nutzen als die Person, die jetzt über Jahrzehnte hinweg die Tourist Trophy beobachtet hat. Das heißt, auch einen perfekten Blick eben von außen hat. Und was deutlich wird, ist ja diese Besonderheit, die auch alle immer wieder hervorheben, dass man auch als Fan, und da muss man nicht Wheelie Conny heißen und 30, 40, 50 Mal gefühlt da gewesen sein, sondern diesen direkten Draht zu den Fahrern hat. Und nicht nur zu den Deutschen, sondern offensichtlich hast du ja mit allen irgendwie gesprochen.
Das ist so, ja.
Gilt das auch für Leute, die jetzt sagen, hey, ich möchte dieses Jahr das erste Mal hin? Haben die die Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu treten? War das auch ein Faktor, der dich damals so begeistert hat?
Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Klar. Fakt ist, das war früher genau nicht so.
Aha.
Also das war früher, das Fahrerlager war abgeriegelt, da konntest du eben nicht rein. Da war so ein Bauzaun davor. Mhm. Wie bei einem heutigen Superbike-Lauf oder wie auch immer, also wie bei einer WM, da konntest du eben nicht überall hin. Und ich habe, das war ein absolut glücklicher Zufall, es ist immer am Ende der TT, es gibt nochmal einen kleinen Kurs auf der Isle of Man, 4,5 Meilen etwa. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär, ist eigentlich nur ein Viereck. Also 4 Kurven, 4 wirkliche Kurven drin. Aber da ist der Joey Dunlop und noch so ein paar Top-Leute auch immer an dem Wochenende nach der TT nochmal mitgefahren. Und da war es so, da habe ich den Joey Dunlop, da war alles komplett offen. Einfach, also damals wie heute, einfach eine offene Wiese, war das Fahrerlager, da konnte jeder hin. So, und da war der Joey Dunlop, hat das erste Rennen gewonnen. Und 20 Minuten vor dem zweiten Rennen gehe ich da vorbei und da lag das Moped auf der Seite, einfach im Gras, die 250er Honda, die RS, und die Kupplung hier auf 2 Quadratmetern verteilt. Sag ich, Joey, es ist gleich Rennen. Ja, ich habe keinen Mechaniker mehr dabei, ich bin allein. Ich helfe dir schnell. Wir haben das Ding zusammengebaut und also wirklich auf die allerletzte Sekunde habe ich ihn noch ins Starterfeld geschoben. Jetzt war vorne das Gatter schon zu für die Einfahrt. Und der Kasper, der da stand vorne, da hast du auch viele Hilfshäuser dabei, die keine Ahnung haben, der kannte ihn nicht. Und er sagt schon nichts zu. Sag ich, hier, Junge, das ist der Joey Dunlop, mach mal das Gatter auf. Ja. So, und dann hat er uns noch reingelassen. Und er musste dann von hinten starten. Also fährst quasi jetzt für Nicht-Insider, beim Drauffahren fährst du quasi eine Runde, um auf Start und Ziel zu kommen. So, und da kam er halt jetzt zu spät hin, aber sie waren eben noch nicht gestartet und musste da eben von hinten starten und hat das dann doch noch gewonnen. Ja? Also Joey war die absolute Ikone da. Und ab da waren wir Freunde. Haben wir das dritte Rennen hat er dann auch noch gewonnen hinterher. Und dann nahm er mich mit in die Box. Also ich konnte dann als damals aber einziger Outsider mit rein.
Bei der TT dann, meinst du?
Bei der TT, genau. Also im Folgejahr war das ja.
Ja.
Und da bin ich halt, dadurch bin ich zum Insider geworden. Also ohne den Joey Dunlop wäre das nie passiert.
Also war das die Geschichte und nicht, Willy Conny.
Definitiv. Also für meine, also dass ich jetzt da eine gewisse Bekanntheit erlangt habe, das ist definitiv prägend durch den Joey Dunlop gewesen. Also dann war ich einfach, da gab es mal in der Motorcycle News, gab es mal einen Bericht, The One Who Drinks with Joey, mit einem Bild von mir im Vordergrund und ihm im Hintergrund. Schon alles verkloppt so ein bisschen. Aber da, also Joey war schon mein Eintritt da. Und dadurch kannte ich halt irgendwann die ganzen Organisatoren, die Teams und, und. Und dann war es eben so, habe ich eben schon gesagt, Veranstalter ist die Regierung selbst. Dann kommen die Fernsehteams zu der Regierung und fragen, wen können wir denn interviewen, wer kennt sich denn am besten aus? Und dann schicken die Fernsehteams zu mir. Das heißt, in den ganzen Interviews, die weltweit laufen, also viele amerikanische Sender oder australische, da ist eben immer mindestens ein Interview von mir drin. So, und dann hat sich das von alleine entwickelt. Also ich habe da nie aktiv was zu getan. Mhm.
Du hast die Medien jetzt da schon mit ins Gespräch gebracht und wir hatten es ja vorhin mit den ersten Informationen, die du dir mühsam zusammengeklaubt hast, um überhaupt zu wissen, okay, da gibt es diese Veranstaltung, wie komme ich da hin?
Da muss ich gleich nochmal ausholen, ja genau, ja.
Aber wir sind jetzt ja in 2026, ne? Das hat sich extrem viel verändert. Die TT wird immer, ich sag jetzt mal, kommerzieller, also im positiven Sinne auch, ne? Also wird in die breite Masse getragen, die Leute haben Zugang dazu, es gibt Videomaterial. Ja, ja. Wie ordnest du das denn ein? Empfindest du das als positiv?
Siehst du das
wie gespalten oder würdest du
sagen? Absolut uneingeschränkt positiv.
Uneingeschränkt.
Also ich bin ja, es war früher, du musstest früher einen Detektiv beauftragen, um irgendwas über die TT zu finden. Ich habe ja gesagt, in den 60er, 70er Jahren waren da große Berichte in der Motorradzeitung. Danach war nichts mehr. Ab da, wo das kein WM-Lauf mehr war, ab 77, da hast du nichts mehr gefunden. Also als ich das erste Mal dahin gefahren bin, da gab es gar nichts darüber. So. Und im Nachhinein habe ich im ersten Jahr keine 5% von dem gesehen, was man eigentlich sehen muss. Mhm. Aber diese 5% waren so gut, dass das gereicht hat, um immer wieder zu kommen. Und im nächsten Jahr, ich habe dann immer wieder auf eigene Faust neue Sachen, neue Stellen ausprobiert. Und es war dann immer noch besser und noch besser und noch besser. Ich habe bestimmt 15 Jahre gebraucht, bis ich wirklich alles kannte. Mhm. Ja. Und dann jetzt eben nochmal dazu, offenes Fahrerlager. Dann hat mich 2006, war ich mit dem Nick Jeffries, auch ein ehemaliger Gewinner, der war in diesem Organisationskomitee mit drin und mit dem war ich zusammen auf der Fähre nach Liverpool. Und Top-Typ auch. Übrigens der Onkel vom David Jeffries, der leider tödlich verunglückt ist, 2003. Und der sagte, Mensch, Conny, du kennst dich doch jetzt aus, was können wir denn besser machen? Also es gibt genau zwei Sachen. Fahrerlager muss auf. Ich sagte, die Leute, die herkommen, das sind Freaks, die machen hier nichts kaputt.
Ja.
Und die würden das alle genießen, wenn sie genau wie ich da auch rein können. Das wird schwierig, aber ich schau mal, was ich machen lässt. Sag ich dann, was noch wichtiger ist, die Mountainstrecke. Also die 20 Kilometer, das letzte Drittel, das war eine ganz normale Straße, beidseitig befahrbar. Und die waren nur für Mad Sunday, sprich der Sonntag zwischen Rennwoche und Trainingswoche, nur genau an diesem Sonntag One-Way. Das heißt, dann konntest du wirklich an diesem Mad Sunday unter Rennbedingungen ohne Gegenverkehr da oben Vollgas geben.
Als Besucher,
nicht als Teilnehmer. Als Besucher.
So gestört eigentlich.
So. Jetzt konzentrierte sich alles auf diesen Sonntag. Die ganzen Bekloppten, die es auch nicht können, haben das vorher gesehen und wollten das genauso gut können. Also da an dem Mad Sunday, deswegen hieß er ja Mad Sunday, gab es die meisten Toten. Jedes Jahr. Sag ich, mach doch. 2 Wochen lang. One way. Dann gibt es schon mal keine Frontalkollisionen. Oh, das wird schwierig. Sag ich, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt eine Parallelstraße. Wer in die andere Richtung muss, kann über Lexsee fahren. Überhaupt keine. Man muss nicht in den 2 Wochen dieses Risiko. Also für mich waren das eh Schwachköpfe, die während der Rennveranstaltung gegen den Kurs gefahren sind.
Ja, ja.
Also da musst du ja schon mal bekloppt sein. Ja. Aber wie auch immer, es ist eben leider passiert und das gab eben ganz viele tödliche Unfälle. Und tatsächlich 2007 hat er beides umgesetzt. Fahrerlager offen für jeden und 14 Tage One-Way. Das heißt, Eigentlich ist jetzt 14 Tage Mad Sunday, aber dadurch, dass das eben sich verteilt, ist es entzerrter und es passiert faktisch weniger. Mhm. Also genau das, was ich ja beabsichtigt hatte damit, ist eingetreten, hat sich bewahrheitet und die sind jetzt alle happy darüber.
Jetzt sind wir schon am Limit unseres normalen Stundenformates.
Okay. Und Problem ist, ich habe gleich noch ein Interview um 5.
Aber ich wollte sagen, deswegen müssen wir jetzt hier auch so langsam den Sack so ein bisschen zumachen, auch wenn wir viele Themen einfach nur angerissen haben und noch 1000 Geschichten zu erzählen gewesen wären und wir eigentlich auch noch ein halbes Dutzend Fragen offen hätten. Was mich jetzt aber noch interessiert, und das geht vor allen Dingen raus an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, was würdest du denn jemandem empfehlen, der sich das unbedingt mal anschauen will? Damit habe ich auch so ein bisschen mit dieser Frage abgezählt zum Thema Medien. Was hat sich verändert? Ne? Was kriege ich da für einen Eindruck? Ja. Wenn ich jetzt heute das erste Mal planen würde, ich möchte auf die TT, was sollte ich beachten in der Vorbereitung? Mhm. Und du hast ja 36-fache Erfahrung.
Genau.
Zusammengefasst auf 5 Tipps. So, was soll ich machen, wenn ich einmal dahin gehe?
Genau. Oh, 5 Tipps. Es gibt natürlich viel mehr Tipps, aber ich mache jetzt mal die 5 wichtigsten. Ich habe eben gesagt, ich habe im ersten Jahr alles falsch gemacht. Sprich über Calais Dover, katastrophal. Du bist zwar in 24 Stunden da, aber du hast in der Regel miesestes Wetter und hast keinen Schlaf bekommen, 24 Stunden lang. Weil auf der Fähre also unten die schmale Fähre von Calais nach Dover kannst du nicht schlafen, die geht nur eine Dreiviertelstunde. Selbst wenn du Ostende Dover fährst oder Seebrücke Dover, habe ich auch gemacht. Das sind aber auch nur 1,5 Stunden, kannst du nicht schlafen. Also kommst du total übermüdet an. Das ist schon mal mies. Also der richtige Weg über Rotterdam Hall. Mhm. Sprich, die lange Fähre geht über Nacht. Und dann kommst du oben schon am schmalen Stück von Großbritannien an und fährst nur einmal quer rüber. Das sind 200 irgendwas Kilometer, 280 oder sowas. Da hast du zwar in aller Regel auch Regen, aber überschaubar. Ne? Mhm. Du kommst ausgeschlafen in England an, den kurzen Weg rüber. Das wäre schon mal die richtige Strategie. Dann gute Regenklamotten. Mhm. Also niemals, niemals hoffen, oh, ich fahre zur TTT, hoffentlich ist geiles Wetter. Wird nicht passieren. Mhm. Zu 99% wird es nicht passieren. Es ist bei den 36 Mal zweimal vorgekommen. Geiles Wetter, 14 Tage, wo es nur nachts geregnet hat. Also geh einfach davon aus, es regnet eh jeden Tag und freu dich, wenn es mal nicht regnet. Mhm. Aber es ist selten genug. Das ist halt einfach so. Ja. Das muss man wissen. Aber es ist so, du musst da nicht bei Regen fahren. Also wenn es regnet, so mache ich es, halte dich einfach an.
Ja.
Fahr irgendwo in eine Garage oder unter ein Vordach oder irgendwo hin, wo dich bei uns die Leute wegschicken würden. Die sehen, du fährst in die Garage, dann kommen die erstmal raus und fragen dich, was du für einen Tee willst.
Ja.
So sind die Leute da drauf. Das ist absolut einzigartig. Also gut, Klamotten, Regenklamotten. Über die, über den kurzen Weg, Rotterdam Hall. Was denn noch?
Vielleicht vor Ort, was ich gesehen haben muss, was ich probiert. Also jetzt auf jeden Fall das Willy Conny Weißbier muss ich jetzt auf jeden Fall trinken. aber in welchem Pub sollte ich gewesen sein und an welcher Stelle sollte ich unbedingt...
Ist eigentlich egal. Also Fakt ist, du musst sein in der Douglas Area. Mhm. Also die Hauptstadt, da spielt die Musik. Es gibt ganz oft... Da haben Leute Unterkünfte, die sagen mir dann völlig stolz, oh, ich hab eine geile Unterkunft direkt an der Rennstrecke. Da sag ich, wo denn? Ja, in Kirkmichael heißt das. Da sag ich, ganz toll, da bist du genau im Nichts. Natürlich geht da die Rennstrecke lang, aber da ist sonst nichts. Mhm. Aber selbst die sind dann begeistert, weil gut ist es in jedem Pub.
Ja.
Das ist einfach so, weil einfach alle Leute cool drauf sind.
Ja. Also Douglas Center so?
Genau, also da musst du sein. Möglichst ein Haus, aber die sind natürlich über Jahre ausgebucht. Aber Zelten in der Douglas Area ist okay.
Okay.
Ja. Und viele fragen sich ja einfach, das geht ja über 2 Wochen, das ist gesagt.
Ja.
Es ist ein finanzieller Aufwand.
Ja.
Wie viele Tage brauche ich denn Minimum?
Gute Frage. Die meisten nehmen sich vor, naja, eine Woche oder ein bisschen kürzer. Humbug. 2 Wochen. Mhm. Alles außer 2 Wochen ist Humbug, weil die Hauptkosten sind eh die Fähren. So, die hast du eh. Mhm. Ob du jetzt 1 oder 2 Wochen bleibst. Und du hast in einer Woche, hast du keine Chance, alles zu sehen. Es geht nicht. Also du musst 2 Wochen an. Du hast die erste Woche hast du Training und die zweite Woche die Rennen. Und weil es ja eben immer wieder, also ich habe bei 36 Mal war es noch nicht ein einziges Mal nach Plan. Das heißt, es gibt immer Verschiebungen und Ausfälle, weil wenn es mal nicht regnet, ganz oft oben in den Bergen Nebel ist. So, bei Nebel geht es natürlich auch nicht. Und auch der Nebel, selbst wenn er in 20 Meter Höhe ist, reicht es immer noch nicht für den Hubschrauber. Mhm. Der Rettungshubschrauber muss fliegen können. So, und dann denkst du unten, in Douglas scheint doch die Sonne. Nee, wenn da oben Nebel ist, ist nichts. Mhm. Ja? So. Das sind halt immer die harten Fakten. Sprich, ich kenne ganz viele Leute, die waren 4 Tage da. Die denken immer, oh, Rennwochenende reicht doch. So, dann war 4 Tage schlechtes Wetter, dann sind die heimgefahren und war nichts, gar nichts. Ja. Also vergiss 4 Tage.
Jan lacht mich an, weil er gedacht hat, ich war ja schon mal dort und hatte auch das Pech, ich war mit Metzler ja einmal nur 2 Tage vor Ort bei einer Veranstaltung. Und es ist aber, ich kann das bestätigen, wie du sagst, ne? Also ich habe ein Rennen gesehen, ich habe quasi Trainingsrunden gesehen, aber eigentlich habe ich nichts mitbekommen, obwohl ich durch diese Organisation ja überall hingekommen bin, alles.
Die wusste ja wenigstens Bescheid.
Genau, hautnah erlebt habe, aber es ist so, als wäre ich nicht dort gewesen. Also ich würde es halt auch unterschreiben. Und was ich vielleicht noch an der Stelle dazu sagen muss, du hast Horst erwähnt, der schon bei uns im Podcast war, 2 Episoden lang erzählt hat von seiner Erfahrung aus dem Road Racing. Aber er ist ja nicht nur Fahrer, fährt ja wieder bei der Classic TT, die gibt es ja auch noch als Option im August, sondern auch Organisator. Und falls ihr jetzt nicht Lust habt, wie Conny das beschrieben hat, das mit dem Motorrad zu machen, sondern euch einfach ein All-Inclusive-Paket zusammen organisieren lassen wollt, habt ihr die Möglichkeit, das beim Horst zu machen. Der bietet die entsprechenden Reisen an, sowohl zur TT als auch zur Classic TT. Hauen wir euch den Link hier rein, könnt ihr euch das mal anschauen. Gibt es verschiedene Pakete, das ist vielleicht eine Möglichkeit, da den organisatorischen Aufwand gering zu halten. Ja. Und ihr seid mit dem Experten unterwegs. Das ist ja eine Riesengeschichte. Und Conny, du bist ja auch oft mit im Team involviert, genauso wie jetzt heute Abend auch hier. Da habt ihr dann mit Sicherheit auch die Möglichkeit, ein Wort mit Conny zu wechseln. Und das bringt mich auch zum Abschied eigentlich und zum Schluss unserer Folge. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir die Möglichkeiten hatten, auch nur eine kurze Stunde hier von deinem Erfahrungsschatz zu profitieren und aus deinem Leben zu erfahren. Es gibt dann, wie gesagt, noch 1000 Sachen, die wir erzählen könnten. Ich sage nur, die verrückteste Hecke der Welt steht bei Conny im Vorgarten.
Das müssen wir nochmal separat machen.
Das
dauert länger.
Also es gibt da noch ganz viele Stories. Wir haben eigentlich überhaupt nichts auch über ihn persönlich zu erfahren. Und alles, was ich recherchiert habe, klingt nach, sorry, wenn ich das so sagen darf, spießigen Finanzberater. Und wenn du das jetzt so lesen würdest, würdest du nie diese Person vermuten. Das heißt, wir haben Wiederholungspotenzial, aber Michael hat es jetzt schon gesagt, der Conny ist ein gefragter Mann. Wir müssen jetzt gleich zu dem nächsten Interview und Autogrammstunde fahren. Wir haben die Möglichkeit und das Riesenglück, heute Abend noch mit ihm 1-2 Bierchen zu trinken. Wenn ihr, nicht mit ihm, aber vielleicht mal mit uns ein Bierchen trinken wollt, nochmal der Hinweis, Events gibt es auch mit Gasgeflüster. Wir gehen im Juni zum Beispiel nach Most auf die Rennstrecke. Das ist deutlich sicherer und das Tödlichkeitsrisiko geht gegen null in
toi, toi, toi.
Most. Gegenüber der im Vergleich zur
TT
auf jeden Fall. Conny, es war mir eine Riesenehre. Wir sagen Tschüss. Wir beide freuen uns jetzt noch auf so einen richtig schönen Abend, wo wir eben noch ein bisschen mehr lauschen dürfen.
Und John McGuinness. John McGuinness kommt, Leute. Und
absolut coole Socke. Ihr werdet begeistert sein. Ja. Wirklich.
Also, wir sagen Ciao, Conny. Vielen, vielen herzlichen Ade. Dank. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Tschö.
Tschö.
Ciao.
On the winding roads of the Isle of Man, there's a legend by the name of Conny. Understand. Not a rider, but a hero, one wheel in the sky. A fan favorite, always cheering, reaching high. Conny, oh Conny, the TT legend's fan. From the clutch with Joey, to the love of the land. In Brno he found friends, from Spain to Germany. With a pint in his hand, his spirit running free. He helped Joey with his clutch, set the legend stage. From the pits to the track on every page. A one-wheel hero, roaring down the street. The heart of the TT, every rider's beat. Conny, oh Conny, the TT legend's fan. From the clutch with Joey, to the love of the land. In Brno he found friends. From Spain to Germany, with a pint in his hand, his spirit running free. At the
the Germans, the Irish, the Spanish by the fire. Stories and laughter, taking them higher. A toast to the moments, to the bonds they share. In the Isle of Man's embrace, they found they care. Through the roar of engines and the cheer of the crowd, Connie stands tall, he's forever proud. From the grandstands to the pubs, his name is sung. A legend among legends, his spirit forever young. Connie, oh Connie, the TT Legends fan. From the clutch with Joey to the love of the land. In Brill he found friends from Spain to Germany. With a pint in his hand, his spirit running free. So here's to Connie, with a heart full of grace. The one-wheel hero in the Isle of Man's embrace. A friend to the riders, a fan to the end. In the legends of TT, his name will transcend.